Jetzt bin ich rausgepickt worden. Aber diese Äußerungen, die ich treffe, treffen mit Sicherheit Millionen andere, die sich kritisch über Frau Merkel äußern. Millionen andere, die sich kritisch geäußert haben über die Migrationspolitik von Frau Faeser und Herrn Scholz. Wenn sich der Verfassungsschutz jetzt schon das Recht herausnimmt, mich als den früheren Chef zu beobachten und ein 1677-seitiges Dossier anzulegen, dann werden die wahrscheinlich noch ganz anders umspringen mit einfachen Bürgern. Und das machen die dann, wenn es denen gefällt.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt ein altbekanntes Gesicht. Es ist dies der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der nun als Chef der Werteunion für Schlagzeilen sorgt. Ich möchte allerdings heute einen anderen Fall mit Ihnen besprechen, und zwar geht es um Sie persönlich, um das Verfahren, dass Sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dass da eine Akte über Sie angelegt wurde. Darauf haben Sie quasi ein Verfahren eröffnet, geklagt. Das Verwaltungsgericht Köln hat nun beim Verfassungsschutz die Herausgabe verlangt. Dieses Dossier über Sie ist nun herausgekommen. Es umfasst sage und schreibe 1677 Seiten, 26,5 Stunden Video- und Tonaufnahmen. Herr Maaßen, was wurde da über Sie herausgefunden? Um was geht es in diesem Dossier genau?
Also dieses Dossier ist wohl erstmals angelegt worden im November letzten Jahres, und zwar in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Änderung des Disziplinarrechts gegen Beamte. Da ist eine sogenannte Lex Maaßen geschaffen worden, die maßgeschneidert ist für politische Beamte in einstweiligen Ruhestand, um denen dann Bezüge zu entziehen, Krankenversicherungsschutz, Rentenversicherungsschutz, nämlich dann, wenn sie sich feindlich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung äußern. Nachdem vor 2 Jahren die Bundesregierung oder der Verfassungsschutz entschieden hatte, dass dieser Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung sehr weit ausgelegt werden kann, nämlich auch dann, wenn man lustig macht oder verächtlich macht die Mitglieder der Bundesregierung, und wenn man sie delegitimiert, dann ist man schon ein Staatsfeind. Und jetzt habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, in den Aktenordnern, die dem Gericht vorgelegt worden sind, dass man minutiös nachgeforscht hatte, was ich wo gesagt habe, Interviews zusammengetragen hat, Aufsätze, auch in der Weltwoche, meine Weltwoche-Dailies, meine Artikel in der Weltwoche, Reden, die ich politisch gehalten habe, werden seziert, und dann versucht man, meinen Begriffen Bedeutung unterzulegen, um dann zu sagen, also seht ihr, Maaßen, der ist eigentlich ein Staatsdelegitimierer und Verächtlichmacher der Bundesregierung.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie sich dieses Dossier durchgelesen haben, durchgeschaut haben? Was waren Ihre Gedanken dazu?
Nun, ich würde sagen, ich habe schon ziemlich viel einstecken müssen und bin eigentlich insoweit schon ein hartgesottener Typ, aber ich sage mal 1677 Seiten, ich glaube auch noch nicht mal die Akten der klassischen DDR-Dissidenten eines Wolf Biermanns und anderer Leute waren so umfassend gewesen. Es muss ein immenser Personalaufwand betrieben werden, um mich auszuforschen, um nahezu jeden Tweet, jedes Wort, das ich äußere, aufzunehmen und zu misszuinterpretieren.
Mhm. Im Kern, wenn ich es richtig verstehe, von außen betrachtet, aus der Schweiz, geht es ja darum, in Deutschland beobachtet werden darf, wer sich quasi gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellt, oder noch schlimmer, wer quasi ein konkretes Bestreben äußert, diese auch abzuschaffen. Herr Maaßen, ich frage Sie ganz konkret, haben Sie dieses Bestreben, wollen Sie Deutschlands Grundgesetz aushebeln?
Das ist völliger Unsinn, das will ich überhaupt gar nicht. Ich will, dass wir in einer freiheitlichen Grundordnung leben. Und ich sage es auch permanent, das Grundgesetz ist eigentlich die schönste und die beste Verfassung, die Deutschland je hatte. Allerdings hat sich die Verfassungswirklichkeit von dem, was die Verfassungsverbürgungen sind, in Teilen schon entfernt. Und ich will, dass die Menschen wieder frei leben können, ohne Angst ihre Meinung sagen können, ohne Angst einer Partei beitreten zu können, ohne politisch verfolgt zu werden. Und natürlich hat das auch der Verfassungsschutz aufgenommen, dass ich mich permanent zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekenne und sie einfordere. Aber die Technik, die der Verfassungsschutz anwendet, erinnert mich schon an die Technik der Inquisition, wo den Leuten zwar nicht nachgewiesen werden konnten, dass sie einen Pakt haben mit dem Teufel, aber wo dann gesagt wurde, die Leute sind so klug, die sind so intelligent, dass sie in der Lage sind, ihre wirklichen Gedanken zu verbergen. Und das unterstellt man mir auch. Marsden bekennt sich zwar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber in Wirklichkeit will der Typ was ganz anderes. Und das ist der Leitfaden, der durch diese ganzen Dokumente geht.
Sie haben es vorhin angesprochen, oder? Ich meine, also diese Stasi-Verfolgung, wo Herrn Biermann, oder diese Akten waren nicht so umfassend wie zum Beispiel Ihre, diese historischen Vergleiche, sie sind ja immer etwas voreilig, vielleicht auch verfehlt. Jetzt hier interessiert es mich schon, oder Sie sind ein Kenner, ein Rechtsexperte, Verfassungsrechtler in Deutschland. Geht das in diese Richtung Stasi? Sind wir da schon auf diesem Weg dazu? Oder ist das ein total vermessener Vergleich?
Wissen Sie, vergleichen muss man. Jeder Mensch vergleicht, ja. Ob das nun Preise im Supermarkt ist oder Richter vergleichen diesen Fall mit anderen Fällen. Ohne Vergleichen kann man im Grunde genommen kein vernünftiges Leben führen. Das heißt, Vergleichen ist notwendig, auch historische Vergleiche sind zwingend notwendig. Etwas anderes ist, ob man etwas gleichsetzt. Und gleichsetzen sollte man in geschichtlichen Zusammenhängen eigentlich nie etwas, weil nichts wirklich gleich ist, schon gar nicht über lange Zeiträume. Aber ich sage mal, die Ausforschung von Leuten, die Ausforschung von Regierungskritikern, das ist nichts Neues in Deutschland, das ist auch nichts Neues in Europa. Ich sage mal, das Perfide ist, dass das alles unter dem Deckmantel dessen geschieht, dass man eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen will. Aber das tun sie nicht. Sie zerstören sie, wenn sie Regierungsgegner verfolgen.
Haben Sie eigentlich schon mal Ihre eigene Stasi-Akte angefragt? Ich meine, das glaube ich, wenn es mir recht ist, dann kann man das, glaube ich, in Deutschland. Und wenn ja, was steht da drin? Wie vergleichen Sie es vielleicht auch mit dieser Akte jetzt des Verfassungsschutzes?
Nein, ich hatte sie nie angefordert. Ich glaube auch nicht, dass es eine gegeben hat. Ich war ziemlich jung damals und lebte in Westdeutschland. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, eine Akte anzufordern.
Jetzt muss man auch sagen, oder die Sie haben es angesprochen, dass da werden jetzt Reden von Ihnen durchleuchtet, Aufsätze werden angeschaut, Interviews, die Sie gegeben haben, eben auch Artikel, die Sie in der Weltwoche publiziert haben. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen müssen, ja, da habe ich vielleicht selbstkritisch, ja, da habe ich vielleicht im Ton ein bisschen überbordet, das war vielleicht etwas, das ich so nicht mehr sagen würde, oder würden Sie sagen, ja, meine Weste ist komplett weiß, ich habe reines Gewissen, ich habe nichts zu verlieren?
Schauen Sie, es kommt auf den Maßstab an. Wenn man so viel redet, wie ich es politisch tue, dann überlegt man nachher, ach, das hätte ich vielleicht doch anders formulieren können. Das ist mir, ich sag mal, in der Eile des Gefechts rausgerutscht. Aber der Maßstab ist letztendlich nicht der der Schönheit, der Treffenheit, der des präzisen Ausdrucks, sondern der Maßstab ist der Maßstab der Meinungsfreiheit. Und auch bei der Meinungsfreiheit gilt, und da gilt ganz besonders, man darf sich auch schief ausdrücken, man darf sich auch falsch ausdrücken, man darf auch Blödsinn sagen. Das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. So, und wenn man mir jetzt hier vorwirft, ich hätte mich nicht zutreffend ausgedrückt, dann sind das alles Ausdrücke, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und mir dann vorzuwerfen, ich hätte mit einem Ausdruck etwas ganz anderes gemeint, als ich gesagt habe, weil ich ja per se ein böser Mensch bin, da muss ich sagen, das ist eine Herangehensweise, die hat mit der Rechtsstaatlichkeit nur noch vom, ja, eigentlich nur noch von der Fassade etwas zu tun.
Sie kritisieren hauptsächlich oder auch vornehm, das wird auch im Bericht gesagt, wird, Sie kritisieren beispielsweise Klimakleber, kritisieren Haldenwang direkt, haben Merkel kritisiert. Ist das jetzt, wie würden Sie jetzt das werten? Ist das sozusagen eine Retourkutsche? Kriegen Sie jetzt die Quittung, dass Sie eben ein quasi Oppositioneller dieses Systems sind? Oder wie interpretieren Sie jetzt dieses Verfahren gegen Sie persönlich?
Also ich glaube, es kommt mehreres zusammen. Es sind natürlich persönliche Animositäten, die sich bei einzelnen Personen über Jahre, in denen die mit mir zusammenarbeiten mussten, angestaut hatten. Aber es sind natürlich handfeste politische Interessen. Ich habe gerade eine Partei gegründet. Unmittelbar nachdem meine Partei gegründet wurde, wurde bekannt durch Zufall, dass es eben diese Sammlung gibt. Und da muss ich sagen, es gibt zufällige, aber viel weniger als man denkt. Das ist hier inszeniert, um mir persönlich zu schaden, um mich zu diskreditieren, um mich wirtschaftlich zu vernichten, aber auch um diese Partei zu vernichten. Weil derzeit kann man sagen, die Werteunion ist die erste Partei in Deutschland, die von Anbeginn eigentlich beobachtet wird, weil ich Beobachtungsobjekt bin als Vorsitzender der Partei.
Gibt es in diesem Dossier eigentlich auch komplette Belanglosigkeiten, quasi, wenn Sie irgendwie jemandem einen guten Tag wünscht oder weiß ich nicht was? Also komplette Belanglosigkeiten, die da aufgenommen werden und die, wo sich da Beamte quasi den Kopf darüber zerbrochen haben?
Nein, es sind ja überwiegend Sammlungen von Texten von mir, das heißt, über Seiten werden Sie dann meine Ergüsse, Überlegungen, meine Reden lesen können. Und aus diesen vielen Seiten haben die dann sozusagen das Best-of herausgenommen, um das so zu interpretieren, wie sie es gerne möchten.
Und was würde jetzt, wenn wir bei diesem Stichwort sind, verfassungsfeindlich, ja oder nein, was ist aus Ihrer Sicht, Sie haben gesagt, vieles fällt unter Meinungsfreiheit, man darf auch sich über jemanden lustig machen, was wäre aus Ihrer Sicht, was würde die rote Linie quasi überschreiten, was wäre aus Ihrer Sicht nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, was wäre ganz klar verfassungsfeindlich?
Nun, wenn man die Grundlagen unserer verfassungsmäßigen Ordnung abschaffen will, das wäre Menschenrechte in Frage stellen, auch für bestimmte Gruppen Menschenrechte in Frage stellen. Das zweite wäre die Rechtsstaatlichkeit abschaffen. Das dritte wäre die Volkssouveränität, die Demokratie abschaffen und zu sagen, statt Demokratie wollen wir einen Führerstaat. Und manches findet man in der heutigen politischen Diskussion bei der politischen Linken, wenn die politische Linke sagt, für Demokratie haben wir keine Zeit, wenn es um den Klimaschutz geht. Oder Rechtsstaatlichkeit interessiert uns nicht, wir kleben uns hier auf der Straße fest und wir erwarten, dass wir danach mit mildernden Umschlägen nach Hause entlassen werden.
Wäre dieses Video auf Sylt, wo da quasi eine besoffene Bonzenbande, wie es quasi die Bild-Zeitung schon fast hochgejubelt hat, wo sich dann alle Politiker sämtlicher Couleur auch bis zum Kanzler hoch darüber echauffiert haben, quasi einen Staatsnotstand fast schon ausgerufen haben, wo Jugendliche bei einer Party betrunken Nazi-Parolen gegrölt haben, ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben, geht das aus Ihrer Sicht unter Verfassungsfeindlichkeit oder wäre das auch quasi so ein Graubereich, wenn nicht sogar ein Meinungsäußerungsbereich, wo quasi legitim wäre?
Also nach meiner Rechtseinschätzung ist es strafbar in Deutschland, auch wenn man einiges getrunken hat, sich so zu äußern. Also das Grölen von Nazi-Parolen geht gar nicht und das fällt unter bestimmte Straftatbestände unseres Strafgesetzbuches. Aber etwas anderes ist, wie dieser Vorfall derzeit in den deutschen Medien behandelt wird. Ich würde dies hinnehmen, wenn die Politiker sich über diesen Vorgang so echauffieren, wenn auf der anderen Seite der Staat auch klare Kante zeigt mit Blick auf Migrantengewalt, mit Blick auf linksextremistische Gewalttaten, mit Blick auf Forderungen von Islamisten in Deutschland einen Kalifatsstaat zu errichten. Aber wenn sich die Äußerungen oder fehlenden Äußerungen des Bundespräsidenten und von Regierungsmitgliedern anschauen, ob das jetzt nun die Massenvergewaltigung bei jungen Frauen sind, das starke Ansteigen der migrantischen Kriminalität nach der polizeilichen Kriminalstatistik oder auch Demonstrationen von Islamisten und von Muslimen gegen Israel und regelrechten Israel-Hassern, dann fällt auf, dass die Politiker dazu komplett schweigen. Schweigen, 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 aber es gibt gröhlende Jugendliche, die betrunken sind und verfassungsfeindliche Symbole zeigen oder Heil Hitler rufen. Das wird in Deutschland skandalisiert und diese Leute, die werden auch an das Tageslicht der Medien gezogen, während auf einer anderen Seite die ganzen Antifa-Extremisten, die verurteilt werden, von denen weiß man weder Namen noch Gesichter. Und da muss ich sagen, da sehe ich den Rechtsstaat in großer Gefahr, wenn auf der einen Seite mit dem Raster-Elektronenmikroskop Rechtsextremismus versucht wird zu erkennen und auf der anderen Seite man sich weigert, linksextremistische Straftaten oder islamistische Straftaten als solche zu benennen.
Beispielsweise diese Kalifat-Demo in Hamburg, wo 2000 Islamisten das Kalifat gefordert haben. Was müsste mit solchen Menschen passieren? Wie müsste Deutschland als Staat da reagieren?
Nun zunächst einmal ein politisches Signal, dass die politische Führung, angefangen beim Bundespräsidenten, sagt, das wollen wir nicht. Der Bundespräsident ruft immer wieder auf zum Kampf gegen Rechts, aber zum Kampf gegen Islamismus ist noch nicht aufgerufen worden. Dass es mal eine Demonstration gibt, die von staatlicher Seite organisiert wird, wie die ganzen Regierungsdemonstrationen, kann ich ja nun sagen. Ob das jetzt nun gegen die Potsdam-Tagung war im Januar oder auch jetzt im Zusammenhang mit Kampf gegen Rechts, so etwas würde ich von der Politik erwarten, dass sie ein klares Signal zeigen, wir wollen das nicht, aber dass daran auch anknüpft ein politisches Handeln, das Abschieben gewalttätiger Ausländer. Dass Ausländer auch wirklich abgeschoben werden und nicht, dass sie sofort wieder freigelassen werden. Und diese Bundesinnenministerin Faeser, die verantwortet die polizeiliche Kriminalstatistik, ist politisch dafür verantwortlich, dass wir einen derartigen Anstieg an Ausländerkriminalität haben. Diese Frau tut nichts dagegen und sieht ihre einzige Aufgabe im Kampf gegen Rechts, was übersetzt bedeutet, dass der Kampf gegen die Opposition.
Kampf gegen Sie auch. Wie geht man durchs Leben, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wenn einem ein Dossier unter die Nase gerieben wird mit 1677 Seiten? Wie verhält man sich da im Alltag? Wie beeinflusst das das alltägliche Leben?
Natürlich beeinflusst mich das, weil mir natürlich klar ist, dass ich Zielperson jetzt des Dienstes bin, meiner alten Behörde, die von Frau Faeser aus meiner Sicht missbraucht wird. Das führt natürlich zu einer Umstellung auch des eigenen Verhaltens.
Wem trauen Sie noch?
Meiner Frau.
Und was bedeutet Ihr Fall für die Bürger Deutschlands? Ich meine, sind auch normale Bürger, wie weiß ich nicht wer, im Visier? Sind da nur politisch exponierte Persönlichkeiten, die sich öffentlich äußern? Was bedeutet Ihr Fall für die deutschen Bürger?
Ja, Herr Zeller, das ist gerade die zentrale Frage und darum führe ich auch das Verfahren mit aller Werbe gegen den Verfassungsschutz. Schauen Sie mal, die Regeln sind in Deutschland in den letzten Jahren so verändert worden, dass einzelne Bürger, anders als früher. Früher durften einzelne Bürger nicht. Dass einzelne Bürger jetzt wegen regierungskritischer Äußerungen, Stichwort Delegitimierung, Verächtlichmachung der Regierung, beobachtet werden können. Und jetzt bin ich rausgepickt worden, weil ich natürlich viel veröffentliche, mich vielfach äußere. Aber diese Äußerungen, die ich treffe, treffen mit Sicherheit Millionen andere in Deutschland. Millionen andere, die sich kritisch über Frau Merkel äußern. Millionen andere, die sich kritisch geäußert haben über die Migrationspolitik von Frau Faeser und Herrn Scholz. So, dass man sich vorstellen kann, wenn sich der Verfassungsschutz jetzt schon das Recht herausnimmt, mich als den früheren Chef zu beobachten und ein 1677-seitiges Dossier anzulegen, dann werden die wahrscheinlich noch ganz anders umspringen mit einfachen Bürgern, die sich kritisch zur Regierungspolitik äußern. Und das machen die dann, wenn es denen gefällt. Und das macht mir große Sorge und das muss auf jeden Fall gestoppt werden.
Was würden Sie einem normalen Bürger raten? Wie kann man sich wehren? Was kann man tun?
Der erste Schritt ist, dass einem einfach bewusst ist, dass die Politik und auch der Verfassungsschutz sich so verändert hat. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein. Der Verfassungsschutz wird von Frau Faeser missbraucht, politisch missbraucht. Das zweite ist, wenn man Anhaltspunkte hat, dass man beobachtet wird, auch Anfragen stellen, kann datenschutzrechtliche Anfragen stellen, Herausgabe der Unterlagen beziehungsweise eine Auskunft darüber, welche Informationen über Personen gespeichert sind. Und man sollte sich das nicht gefallen lassen.
Was bedeutet Ihr Fall für den Steuerzahler? Ich meine, 677-seitiges Dossier, viel Arbeit, unglaublich umfassende Klageschreiben und Schreiben des Verfassungsschutzes, des Gerichts. Was bedeutet das für den Steuerzahler? Was heißt das?
Also ich denke, dass schon einige Sachbearbeiter und Referenten angesetzt worden sind auf mich. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Das ist kein billiges Vorhaben. Man muss natürlich auch sehen, dass dieses Personal anderswo fehlt. Aber wie Frau Faeser sagt, der Kampf gegen Rechts hat absoluten Vorrang. Das heißt, es wird kein Kampf gegen Links stattfinden und auch nicht gegen die Kalifatsstaatsangehörigen, sondern eben gegen die politischen Gegner.
Ein anderes Verfahren, was mich auch noch beeindruckt oder was mir auch noch aufgefallen ist, ist quasi dieses Verfahren das ihnen ja eigentlich mit unter dem Strich den Job gekostet hat beim Verfassungsschutz. Und zwar in Chemnitz 2018 wurde da gesagt, es gab Hetzjagden, wahnsinnig ausländerfeindliche Parolen und alles. Bis zu Merkel hat das, also sie haben gesagt, nee, das gab's nicht. Und jetzt hat das Landgericht in Chemnitz gesagt, es gibt keine Hauptverhandlung. Für mich heißt das, jetzt hatten die Staatsanwälte 6 Jahre Zeit, haben nicht genügend Beweise, nicht genügend Indizien gefunden, um überhaupt ein Verfahren auf die Beine zu stellen. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie davon Wind gekriegt haben?
Naja, für mich war es klar gewesen, dass es eine Hetzjagdlüge war. Und Sie müssen nun sehen, zunächst einmal ging es um das Tötungsdelikt am 26. August 2018. Und an dem Tag sollten jedenfalls nach Meinung des damaligen Regierungssprechers Seibert und der öffentlich-rechtlichen Medien dann Hetzjagd in Chemnitz stattgefunden haben. Und alle Sicherheitsbehörden, die beteiligt waren, haben unisono gesagt, also wir haben keine Erkenntnisse für Hetzjagden. Auch die Lokalpresse, der Bürgermeister, die Staatsanwaltschaften sagten, es gab keine Hetzjagden. Wir haben keine Erkenntnisse. Allein das Kanzleramt und die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich dann auf ein Video beriefen von Antifa Zeckenbiss, also einer linksextremistischen verbotswürdigen Organisation, behaupteten stur und fest, es hätte Hetzjagden gegeben. Und nachdem diese Behauptung durch die Welt gegangen war und auch Aufsehen erregt hatte, gab es dann in Chemnitz von Bürgern, die sagten, wir lassen uns nicht belügen, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen, aber keine Hetzjagden. Und jetzt ist es nochmal gerichtlich festgestellt worden, es gab keine Hetzjagden. Und es ist schade, dass in Deutschland Staatsanwaltschaften von der Politik immer wieder instrumentalisiert werden, um das zu tun, was die Politik will. Das ist nicht der Auftrag der Justiz. Von daher setze ich mich dafür ein, dass die Justiz unabhängig ist von der Politik.
Was heißt das für Sie, dass jetzt eben genau in Ihrem Sinne entschieden ist? Was fordern Sie vielleicht auch?
Also ich habe es wiederholt gesagt, dass es keine Hetzjagden gegeben hat. Das ist jetzt nochmal belegt worden durch eine gerichtliche Entscheidung. Ich finde es traurig, dass in Deutschland darüber von den Medien, die gerade diese Hetzjagdlüge verbreiteten, das sind vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, dass dies nicht aufgegriffen wird. Ich erwarte, dass die Medien wieder zur Wahrheit zurückkehren. Sie haben lange genug die Menschen hinter die Fichte geführt, haben diese Hetzjagdlüge verbreitet. Und die Bürger haben einen Anspruch darauf, auch von den Medien die Wahrheit zu erfahren.
Und was hoffen Sie oder wünschen Sie sich vielleicht für Sie persönlich? Das war ja quasi der Stein des Anstoßes dieses ganzen Schlamassels, wo Sie jetzt drinstecken mit dieser Beobachtungsakte, den Verfahren gegen Sie, auch der Medienkampagne gegen Sie. Was wünschen Sie sich vielleicht für Sie persönlich? Wie soll Hans-Georg Maaßen der Öffentlichkeit künftig in Erinnerung bleiben? Was wünschen Sie, wie soll die Öffentlichkeit in 5 Jahren über Sie denken?
Also Herr Zeller, Sie sind nicht die gute Fee, aber wenn Sie es wären, dann würde ich mir einfach wünschen, dass Deutschland wieder zur Normalität zurückkehrt. Normalität heißt, dass Politik, Regierung, Parlament sich wieder an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ausrichten und vor allem an dem Wohl des Volkes, das ist deren Auftrag. Und weil ich sehe, dass das nicht getan wird, bin ich politisch aktiv. Und meine Wunschvorstellung wäre, diejenigen, die dafür bezahlt werden, Regierung, Politiker, Parlament, tun das, was sie tun sollten. Dann würde ich mich aus der Politik zurückziehen und ich habe viele Hobbys. Ich würde häufiger auf die Jagd gehen, würde häufig in Japan sein. Aber solange dies nicht geschieht, muss ich politisch aktiv sein. Das sehe ich als meine innere Berufung und auch in meiner Funktion als ehemaliger Verfassungsschutzchef.
Und wie geht es jetzt, vielleicht letzte Frage, wie geht es jetzt mit Ihnen weiter, mit diesem Verfahren? Gilt es da irgendwann ernst? Haben Sie vielleicht Angst, wenn Sie jetzt zurück, wir sind jetzt hier in Zürich, wenn Sie zurück nach Deutschland kehren, dass Sie dann plötzlich irgendwie am Flughafen, dass da die Handschellen klicken, überspitzt gesagt? Wie geht es mit Ihnen weiter, verfahrenstechnisch? Ja, droht Ihnen eine Verhaftung vielleicht auch? Ich weiß, keine Ahnung.
Also früher habe ich vieles für undenkbar gehalten. Heute bin ich so weit zu sagen, man muss auch das Undenkbare als möglich dazu denken. Es hat sich in Deutschland in den letzten Jahren so viel verändert, dass ich gar nichts mehr ausschließen mag.
Was wäre das Best-Case-Szenario für dieses Verfahren?
Das Best-Case-Szenario wäre, wir hätten in Deutschland eine Politikwende. Diese Bundesregierung würde weggewählt werden. Man würde die Herrschaft nur noch von hinten sehen. Und der Verfassungsschutz würde endlich seine Aufgaben wahrnehmen, nämlich die Verfassung schützen, die Menschen in Deutschland schützen vor Terrorismus, vor Cyberangriffen und Sabotage. Das ist die Aufgabe und nicht die Aufgabe, Regierungskritiker auszuspionieren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.